Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus.
Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Die March Madness geht so langsam in die Crunch-Time. Heute und morgen steht die Sweet 16 an, quasi das Achtelfinale dieses Turniers, dieser March Madness. Und darüber müssen wir natürlich sprechen und über die letzten Ergebnisse der zweiten Runde. Das tun wir mit Philipp Servatius von den GoToGuys.de. Hallo Philipp.
Guten Tag, hallo.
Philipp, wie sieht dein Bracket aus?
Ich hatte es letztes Mal schon angedeutet. Ich hatte einen Champion, der leider schon raus ist. Mein Tipp war Villanova gewesen. Die sind am letzten Samstag schon gegen Wisconsin rausgeflogen. Von daher ist mein Bracket in der Hinsicht schon kaputt. Die anderen drei Finalisten habe ich aber noch drin. Also das heißt, es könnte noch relativ glimpflich ausgehen, auch wenn ich den Champion dann falsch hätte.
Aber es gibt niemanden mehr auf dieser Welt, der noch ein intaktes Bracket hat, oder?
Ich glaube, das gab es schon am dritten Tag nicht mehr, wenn ich es richtig... Also weil es halt wahrscheinlich dieses Villanova-Upset, ja. Damit hätte fast keiner gerechnet. Und wenn... Doch, dann hat er wahrscheinlich irgendwas anderes falsch getippt. Ja. Wer so verrückt ist, der schafft das nicht durchgehend.
Es gab in der zweiten Runde, bevor wir uns auf das Achtelfinale bzw. die Sweet 16 stürzen, gab es noch diverse Ergebnisse, über die wir sprechen müssen. Unter anderem der Upset von den South Carolina Gamecocks gegen die Duke Blue Devils. 88-81 ging es am Ende aus. Und South Carolina hat Duke 65 Punkte in der zweiten Halbzeit eingeschenkt. Was ist da passiert?
Also zunächst mal ist es gerade auch deswegen interessant, dass Duke rausfliegt, weil sie eben in diesem selben Bracket waren wie Villanova im Osten. Damit sind da jetzt schon die beiden Top-Favoriten rausgeflogen, was das Ganze halt richtig verrückt macht. Ich denke, da werden wir auch gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Aber jetzt mal erstmal zum Game. Also es ist so, dass die Duke Blue Devils eigentlich drei Jungs auf dem Flügel haben, die relativ hochprozentig scoren können, mit Luke Kennard, mit Grayson Allen und mit Jason Tatum. Und die Gamecocks auf der anderen Seite haben eigentlich zwei Verteidiger, die überragend sind. Insgesamt hat man auch eine der besten Verteidigungen des ganzen Landes. Und man hat es halt vor allem in der zweiten Halbzeit geschafft, da Luke Kennard mit Fouls aus dem Spiel zu halten. Das heißt also, er hatte vier Fouls relativ früh, hat deswegen viel Zeit auf der Bank verbracht. Und dann hatte man diesen Luxus, seine zwei besten Verteidiger gegen die beiden anderen Flügelspieler zu stellen und hat dahingehend dann auch Duke ein bisschen eingeschränkt, was das Scoring angeht. Trotzdem, du hast es angesprochen, diese 65 Punkte, die sie da in der zweiten Halbzeit gemacht haben, kommen nicht nur aus der Defense. Natürlich haben sie auch ein paar gute Fastbreak-Chancen sich erarbeitet, dadurch, dass sie gut verteidigt haben. Am Ende gab es noch mal ein paar Freiwürfe, die das ganze Score ein bisschen hochgetrieben haben. Aber insgesamt war es auch so, dass man von der Bank mit Rakeem Felder einen hatte, der einfach wahnsinnige Dreier getroffen hat und da nochmal für Power gesorgt hat. Und das war sicherlich einer der Faktoren, dass man da so hoch scoren konnte.
Für Duke ist es ja natürlich eine Überraschung. Sie waren an zwei gesetzt in ihrem Bracket-Teil. Hat das in irgendeiner Weise Auswirkungen dann auch auf die nächsten Jahre für die Blue Devils?
Nein, ich denke, sie werden genauso weitermachen. Wir haben auch eigentlich so eine kleine Tradition, dass Mike Krzyzewski häufiger mal relativ früh ausscheidet. Es war auch schon mal der Fall, dass er in der ersten Runde gegen den 15 Seed als Second Seed ausgeschieden ist. Also das ist nichts Neues für ihn, wobei das ja auch klar ist, wenn man 30 Jahre in dem Geschäft ist oder 30 plus Jahre in dem Geschäft ist, dass man da die ein oder andere bittere Niederlage hinnehmen muss. Aber es wird im nächsten Jahr einfach genauso weitergehen. Der Kader wird ein bisschen umgestellt werden, zwangsläufig. Jason Tatum hat sich schon zum Draft angemeldet. Dafür werden neue Super Freshmen reinkommen. Also es wird eine kleine Wandlung im Kader geben, aber im Prinzip her wird da nicht viel passieren bei Duke.
Ja, es gibt ja dann immer auch die Diskussion, sollen sich die Freshmen dann, wenn sie eine super Saison gehabt haben, sollen sie sich für einen Draft anmelden oder für die Sophomore-Season anmelden? Wie stehst du denn zu diesem Thema? Kommt es auf jeden Spieler einzeln an oder gibt es da eine allgemeine Tendenz, die du da hast?
Also allgemein tut es den Spielern meistens gut, wenn sie relativ früh gehen. Mhm. Das hat vor allem damit zu tun, dass natürlich die Sample Size relativ gering gehalten wird. Du weißt noch nicht so ganz, was da auf dich zukommt. Es sind ja jetzt auch nur maximal 40 Spiele, die man am College gesehen hat. Wenn man da schon gute Tendenzen zeigt, dann kann man sich viel kaputt machen in einem Sophomore Year, indem man vielleicht sieht, dass der Dreier wirklich nicht so fällt, wie das im Freshman Year schon angedeutet wurde. Aber man im Freshman Year nach so einem wackeligen Freshman Year vielleicht noch unterstellen könnte, ja, das kriegen wir schon hin, wir werden den Dreier fixen und dann sieht das schon gar nicht mehr so schlecht aus. Wenn es dann aber so ist, dass man im zweiten Jahr diese Tendenz nochmal bestätigen würde, dann kann es schon sein, dass man relativ tief fällt oder zumindest ein Stück weiter runterfällt. Und natürlich auch die Incoming Freshmans sind ja keine Laufkundschaft und werden auch für die Top-Plätze im Draft mithalten können.
Ja.
Also, ja.
Ja. Eine andere Überraschung, die es noch gegeben hat in dieser zweiten Runde der March Madness, das war das Ausscheiden der Louisville Cardinals gegen Michigan. Und da gab es tatsächlich aus deutscher Sicht eine sehr, sehr interessante Neuigkeit.
Ja, also es war so, ich hatte es auch schon wieder, ein kleiner Rückblick auf den letzten Podcast, den ich mit euch aufgenommen habe. Ich hatte da gesagt, dass Moritz Wagner nicht der Go-To-Guy von Michigan ist, aber eine ganz gute Rolle spielt. In diesem einen Spiel gegen Louisville war es jetzt so, dass man extrem viel über Moritz Wagner gegangen ist und dass man ihn vielleicht auch als Go-To-Guy in diesen Spielen hätte bezeichnen können. Es hat aber viel damit zu tun gehabt, dass die defensive Taktik von Louisville ihm da sehr in die Karten gespielt hat. Louisville hat beim Pick-and-Roll eigentlich immer geswitcht, sodass er halt einen kleinen Verteidiger gegen sich hat und hat dieses Mismatch im Low-Post dann relativ gut ausgenutzt. Er hat schöne Moves, die er da anbringen konnte. Aber wenn er das konsequent gegen den größeren Verteidiger gemacht hätte oder gegen einen, der körperlich mithalten kann, dann wären es wahrscheinlich nicht diese 26 Punkte und 11 von 14, die er aus dem Feld getroffen hat, gewesen. Also von daher hat ihm das schon in die Karten gespielt, aber es soll seine Leistung jetzt nicht schmälern. Es war eine gute Performance von ihm. Und das war halt auch einer der Gründe, warum Michigan da gewonnen hat.
Es gibt ja jetzt schon einen kleinen Hype dann auch um Moritz Wagner, der durchaus ein fantastisches Spiel hier geliefert hat, ist in seiner Sophomore-Season. Wie weit kann es denn für ihn noch gehen? Jetzt natürlich auch erstmal mit Michigan gegen Oregon in der nächsten Runde, aber auch für ihn persönlich.
Also für ihn persönlich habe ich schon gelesen, dass einige Scouts ihn jetzt einen relativ hohen Push gegeben haben, allein durch dieses Spiel. Von so einer Entwicklung halte ich eigentlich relativ wenig, dass man an einem einzigen Spiel ausmacht, er ist jetzt vielleicht 20 Plätze im Draft mehr wert, als er vorher war. Das halte ich für einen schnellen Schuss, der auch nach hinten losgehen kann, weil im Prinzip haben wir jetzt, ist das die Sample Size wieder von einem Spiel nur, wo er mal gut geliefert hat. Und in der restlichen Saison war es ja nicht so, dass er jetzt konstant diese 26 Punkte und diese überragende Trefferquote geliefert hat. Von daher würde ich das eine Spiel nicht überbewerten, aber dass es dann am Ende vielleicht auch für die NBA reichen wird, ja, könnte schon durchaus sein. Um jetzt auf das Team zurückzukommen, mit Oregon hat man da vielleicht auch wieder ein ganz gutes Matchup bekommen, weil da ein wichtiger Spieler ausgefallen ist mit Chris Boucher, der sich, glaube ich, das Kreuzband gerissen hat und für das Tournament dementsprechend ausfällt. Es ist ein Typ, der hinten den Ring beschützt, aber vorne auch das Feld breit macht. Gerade, dass er den Ring beschützt, könnte Moritz Wagner halt wieder in die Karten spielen, da natürlich ein Verteidiger wegfällt. Aber auf der anderen Seite hat Oregon immer noch mit Jordan Bell einen, der dagegenhalten kann und ihm Probleme bereiten kann. Nur, dass es dann konsequent über 40 Minuten der Fall sein wird, sehe ich im Moment nicht. Aber diese 40 Minuten müsste Moritz Wagner dann natürlich auch erstmal spielen, um das stark auszunutzen.
Ja. Michigan gegen Oregon ist heute das erste Spiel 0:09 deutscher Zeit. Geht es dort los? Und das wird zu beobachten sein, wie Moritz Wagner dort in dem Spiel dann durchhalten kann, beziehungsweise ob er in irgendeiner Weise dann auch seinen Beitrag dazu leisten kann, dass es dann eventuell sogar in die Elite Eight geht. Aber lass uns doch mal aufs Bracket zu sprechen kommen. Das East, die Eastern Region, die ist ja schon so ein ganz kleines bisschen aufgebrochen. Wir haben keinen Top-Seed mehr. Duke ist ausgeschieden, Villanova ist ausgeschieden. Wir haben im Sweet 16 haben wir jetzt Wisconsin gegen Florida und Baylor gegen South Carolina. Damit konnte man nicht unbedingt vorher rechnen. Wie siehst du dieses Bracket oder diesen Teil des Brackets?
Ich bin mir da immer noch nicht ganz sicher, wen ich jetzt als Favoriten sehen soll. Auf dem Papier wäre das sicherlich Baylor. Die sind mit Jonathan Motley und Manu Lecomte eigentlich sehr gut aufgestellt, haben dann einen sehr guten One-Two-Punch. Ich weiß gar nicht, ob ich aber vielleicht eher auf Wisconsin gehen würde sogar. Die haben ein erfahrenes Trio dabei, Bronson König, Ethan Happ und Nigel Hayes. Und haben mit Greg Garter eigentlich auch einen Coach an der Seitenlinie, der das Ganze schon mal ins Final Four getragen hat, auch wenn er da nicht leitende Verantwortung hatte, sondern als Co-Trainer von seinem Vorgänger da aktiv war. Insgesamt hat das Team aber halt diese Final Four-Erfahrung, was sonst kein Team in dieser Region hat. Und das könnte ein Vorteil sein. Deswegen habe ich eigentlich, obwohl sie ja nominell sogar das schlechteste Team sind, vielleicht sogar Wisconsin damit Vorteilen.
Ja,
gerade weil Florida jetzt auch als nächstes Matchup kommt und da auch wieder Verletzungsprobleme auf dem Weg sind und sie haben mit John Egbunu ihren besten Big Man verloren, sind auf den Guard-Positionen zwar auch noch ganz gut aufgestellt, aber das könnte halt auch wieder das entscheidende Zünglein an der Waage sein, das dazu führt, dass Wisconsin sich gegen Florida durchsetzt.
Und Wisconsin hat in der zweiten Runde gegen Villanova übrigens sehr überzeugt mit 65-62 gewonnen. Jetzt geht's dort in den Madison Square Garden. Ist ja dann auch eine Belohnung für die Jungs, oder?
Ja, das ist ja auch das Schöne an diesen Regionals, dass man da jetzt wirklich auf der ganz großen Bühne steht. In den ersten Wochen ist es ja so, dass immer relativ viele Spiele parallel sind. Ich glaube, zwischenzeitlich sind da 4 Spiele, die zu gleicher Zeit sind. Da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Jetzt ist es so, dass das immer 2 Spiele zwar parallel sind, leicht zeitversetzt starten. Aber da ist der Fokus natürlich dann wieder ein ganz anderer und gerade in solchen Hallen, das macht Spaß für die Jungs.
Mhm. Die Midwest Region ist noch halbwegs beieinander. Da haben wir Kansas, die gegen Michigan State gewonnen hatten, und Purdue, die aufeinandertreffen. Purdue hatte gegen Iowa State knapp mit 80-76 gewonnen und dazu dann Michigan gegen Oregon. Ist Kansas die Uni, die geschlagen werden muss auf dem Weg zum Final Four?
Ja, das ist sicherlich so. Auch wenn wir jetzt im Sweet 16 schon ein sehr schönes Matchup haben mit 2 Play-of-the-Year-Kandidaten, die da aufeinandertreffen. Wahrscheinlich sogar die 2 aussichtsreichsten Kandidaten mit Frank Mason III auf der Seite von Kansas, der das Team als Guard anführt und der Leader ist. Und auf der anderen Seite haben wir Caleb Swanigan, der ein Big Man ist. Und das zeigt auch so ein bisschen den Clash of Cultures, der da zwischen den beiden Teams besteht, weil Kansas ein sehr guardlastiges Team ist. Mit Landon Lucas hat man da zwar einen Big Man, aber eigentlich ist es so, dass man fast immer mit 4 Guards auf dem Feld steht oder 4 kleinen Spielern auf dem Feld steht, während Purdue sehr auf seine großen Jungs bedacht ist, die man hat mit Caleb Swanigan, Isaac Hess und Vince Edwards. Gleich 3 Big Men, die man da immer wieder zusammen ins Feld schmeißen kann. Zu dritt stehen sie eigentlich nie auf dem Feld, aber man hat halt immer 2 gute Big Men auf dem Feld, wo die Kansas auf jeden Fall Probleme bereiten könnten. Also einen kann man matchen mit Landon Lucas, aber der andere wird schwer zu kontrollieren sein. Wahrscheinlich wird sich Bill Self da auch was anderes ausdenken, wie das, was wir bislang von ihm gesehen haben. Und er wird da wahrscheinlich 2 Big Men mit reinwerfen.
Dein Tipp, wen sehen wir im Elite Eight?
Ich hatte am Anfang Oregon in meinem Elite Eight. Mhm. Ich würde dabei jetzt auch erstmal bleiben.
Mhm. Oregon und Kansas dann?
Ja, genau. Mhm. Sorry.
Kein Problem. Dann haben wir noch die West Region. Auch hier ist noch einiges beieinander. Gonzaga als die Nummer 1 gesetzten in diesem Teil des Brackets und Arizona auf Platz 2. Arizona trifft jetzt auf Xavier und Gonzaga auf West Virginia. Sind da die Favoritenrollen dann auch klar verteilt? Gonzaga gegen West Virginia, ist das 1-4-Duell?
Ja, das, also die Favoritenrollen sind erstmal schon klar verteilt. Und auch von dem Seeding her ist der Unterschied zwischen Gonzaga und West Virginia wahrscheinlich kleiner als der zwischen Arizona und Xavier. West Virginia hat diese schöne Pressverteidigung, die eigentlich übers ganze Feld immer Druck macht, übers ganze Spiel. Man wirft da auch 10 verschiedene Leute rein, also man rotiert ständig durch. Es wird interessant zu sehen sein, ob Gonzaga dagegen halten kann, aber eigentlich vom Spielermaterial her sollten sie das können. Sie haben mit Nigel Williams-Goss auch einen Kandidaten für den Player of the Year. Nicht so aussichtsreich wie die anderen beiden, die ich eben angesprochen habe. Aber das ist einer, der diese Presse durchaus knacken könnte. Und dann sähe es halt schon sehr gut aus für West Virginia, für Gonzaga. Ich schmeiß halt alles durcheinander. auf der anderen Seite haben wir das Duell Arizona gegen Xavier. Das ist aus einer ganz anderen Sicht interessant, denn Coach Miller von Arizona hat früher wirklich Xavier auch trainiert. Also es ist so eine kleine Rückkehr an seine Ex-Schule, auch wenn es natürlich vom Ort her nicht dort stattfindet. Aber es ist ein Match gegen seine ehemalige Schule, die einen sehr tollen Run hingelegt haben. Man sollte vielleicht auch am Rande nochmal erwähnen, dass diese Xavier-Truppe, die da jetzt antritt, nicht die ist, von der man am Saisonanfang gedacht hätte, dass sie es wäre. Denn man hat über die Saison hin mit einigen Problemen zu kämpfen gehabt. Edmund Sumner ist auch für die komplette Saison rausgefallen und mit Miles Davis hatte man da auch noch einen Spieler am Saisonanfang dabei, der das Programm mittlerweile verlassen hat. Insgesamt sind das 2 von sicherlich den Top 3 Spielern, die in Xavier eingeplant waren. Und dass man trotzdem dann in die Sweet 16 noch kommt, ist eine klasse Leistung, aber wahrscheinlich schon jetzt overperformed. Also ich gehe nicht davon aus, dass da noch mehr drin ist. Aber trotzdem eine tolle Leistung, die man würdigen muss.
Gonzaga übrigens die Ex-Uni von Elias Harris, dem Nationalspieler im Basketball, der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Und dann bleibt uns noch die South Region. Dort haben wir auch 2 Duelle und dort ist das Bracket noch komplett intakt. Wir haben UNC auf der einen Seite, North Carolina gegen Butler und auf der anderen Seite UCLA gegen Kentucky. Und UCLA gegen Kentucky wird dann auch so ein ganz kleines bisschen Schaulaufen für den Draft.
Ja, wir haben sehr viele Talente da drin. Malik Monk ist da natürlich anzusprechen und De'Aaron Fox auf der Seite von Kentucky, auch wenn sie mit Bam Adebayo da noch einen Big Man haben, der vielleicht im Auge behalten werden sollte, aber jetzt nicht so super interessant ist, weil er nicht die Rolle spielt, die in der NBA gebraucht wird. Auf der anderen Seite haben wir Lonzo Ball, der von vielen jetzt auch immer höher gerankt wird, teilweise glaube ich sogar schon an 1 in den Mock Drafts ist. Also es wird ein spannendes Duell auf jeden Fall mit viel NBA-Potenzial, weil UCLA da auch noch ein paar Jungs haben, die wahrscheinlich nicht dieses Jahr, aber spätestens nächstes Jahr drüber nachdenken werden, ob sie in die NBA gehen würden. TJ Leaf zum Beispiel ist auch wieder ein Big Man, der das Ganze, der aber eine bessere NBA-Fit hat als Bam Adebayo. Also für NBA-Fans ist das wahrscheinlich das Spiel, was man sich angucken sollte. Es gab es auch schon in dieser Saison, zu Saisonbeginn, in Kentucky. Damals hatte UCLA die Nase ganz knapp vorne, aber eigentlich war das ein richtiges Upset, denn Kentucky verliert so gut wie keine Heimspiele. Und dass man da gestürzt wird, schon zu diesem Saisonbeginn, ist ungewöhnlich gewesen. Trotzdem soll das kein Indikator dafür sein, wie das Spiel jetzt ausgeht, denn die Teams sind bis jetzt deutlich reifer geworden. Es war damals so ein bisschen wild noch, weil die Freshmen natürlich noch sehr jung und unerfahren waren. Das hat sich ein bisschen mehr eingespielt. Malik Monk weiß eher, wie er offensiv zu agieren hat. Er attackiert jetzt auch mehr den Korb, was er mit seiner Athletik sehr gut kann und was er auch mit seiner Athletik machen sollte. Also er hatte sich da am Anfang ein bisschen vielleicht zu sehr auf seinen Schuss verlassen, der sehr gut ist, aber das war halt ein bisschen eindimensional. Es wird ein ganz anderes Match als dieses frühe Matchup. Deswegen weiß ich auch nicht, ob UCLA da vorne ist oder ob wir vielleicht doch Kentucky vorne sehen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich mit North Carolina dann ein Team, was auch sehr stark ist, was wahrscheinlich dann in der nächsten Runde warten wird, weil eigentlich schätze ich sie schon besser ein als Butler. Ich muss da jetzt wahrscheinlich mich nächsten Podcast schon wieder für entschuldigen, weil Butler wahrscheinlich das Ding dann doch macht. Vom Talentlevel her sind sie einfach über Butler und haben eigentlich auch die Erfahrung, denn der Kern aus dem letzten Jahr der bis ins Finale vorgegangen ist, ist eigentlich erhalten, bis auf zwei Spieler. Und die anderen Spieler, gerade Justin Jackson, sind da sehr gereift. Und gerade Justin Jackson hat sich da einen Wurf antrainieren können, den er letztes Jahr einfach noch nicht hatte, und hat dann dadurch eine ganz andere Dimension zu seinem Spiel noch dazu bekommen. Also der Kern aus letztem Jahr plus die neue Erfahrung oder die Weiterentwicklung der Spieler sorgt da eigentlich dafür, dass North Carolina eigentlich schon ein bisschen größerer Favorit ist, als der jetzt in dem anderen Spiel auszumachen ist.
Hm. Auf welches Matchup freust du dich am meisten aus den Sweet 16?
Ja, ich als UCLA-Fan freue mich wahrscheinlich am meisten auf dieses UCLA gegen Kentucky-Matchup. Gerade auch, weil es aus der NBA-Sicht oder aus der Draft-Perspektive am interessantesten ist.
Ja, Draft-Perspektive, du sprichst es gerade an. Es gibt ja immer wieder die Mock-Drafts zur NBA. In nicht mal 100 Tagen findet der NBA-Draft statt. Und auf Platz 1, du hast es eben gesagt, in manchen Mock-Drafts ist schon Lonzo Ball von UCLA, aber auch Markelle Fultz wird immer als Top-Prospect bzw. als Top-Draft-Pick gehandelt. Der ist gar nicht bei diesem Tournament dabei. Was sagt das für die Chancen von diesen Top-Prospects aus, wenn sie erstens nicht dabei sind oder zweitens dann früh ausgeschieden sind? Oder tut das ihrem Wert keinen Abbruch dann im Draft?
Also individuell macht das sicherlich keinen Unterschied, ob man jetzt das Finale gewinnt oder gar nicht erst dabei war. Das haben wir letztes Jahr mit Ben Simmons eigentlich schon gesehen. Die Situation war da relativ ähnlich. Er war an einem kleinen College, einem relativ gesehen kleinen College, und ist nicht diesen Weg über die Kansas, Dukes oder Kentuckys gegangen, sondern hat sich für LSU entschieden, die auch nicht beim Tournament dabei waren. Und er ist halt trotzdem Top-Pick geworden. Bei Markelle Fultz ist das jetzt wieder dasselbe. Er hat sich gegen eine große Schule entschieden und wollte seinen eigenen Weg gehen, was für ihn eigentlich ganz gut funktioniert hat, weil man hat viel von ihm sehen können. Er hat eigentlich sehr viel Verantwortung übernehmen müssen und das hat ihm gut getan. Also individuell tut es ihm keinen Abbruch, dass er sich da für eine kleine Schule entschieden hat und da im Rampenlicht stand. Es ist vielleicht sogar eher ein kleiner Vorteil, weil man sich dann doch ein bisschen besser präsentieren kann.
Ja. Ich habe hier einen Mockdraft dann noch vor mir, wo Markelle Fultz halt auf Platz 1 ist, Lonzo Ball auf Platz 2, Jason Tatum auf Platz 3 und Josh Jackson von Kansas auf Platz 4. Markelle Fultz wird höchstwahrscheinlich dann, entweder Markelle Fultz oder Lonzo Ball werden dann bei Boston landen. Der Draft gilt allgemein als sehr, sehr tief. Die Brooklyn Nets hätten eigentlich den Top-Draft-Pick. Wie sehr werden sie sich in den Hintern beißen, dass sie den Pick vor Jahren abgegeben haben?
Ja, es wird ihnen schon sehr leid tun. Gerade weil du an Nummer 1 mit Markelle Fultz, also ich sehe Markelle Fultz übrigens, um das Ganze auch mal einzuordnen, eigentlich schon deutlich vor Lonzo Ball eigentlich. Bei Lonzo Ball gibt es da vielleicht so ein bisschen athletische, nicht Red Flags, aber so athletische
Hindernisse,
genau, danke, die man sieht. Markelle Fultz ist aber eigentlich so ein Typ, der das Spiel an sich reißen kann und dann auch mal übernehmen kann und vor allem aus jeder Lage eigentlich gefährlich ist. Ja, also Brooklyn wird sich das schon ärgern, dass man den Neuaufbau noch ein bisschen weiter hinauszögern muss.
Ja. Die Sweet 16 des March Madness Tournaments geht heute los, heute und morgen, und danach gibt's schon die Elite 8 am Wochenende. Das war Philipp Servatius von den GoToGuys.de mit einem Überblick über die zweite Runde beziehungsweise mit einer Vorschau auf diese Sweet 16. Danke, Philipp.
Kein Problem.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Guten Tag, Frank Stäbler mein Name, ich bin der aktuelle Weltmeister im Ringen und auch ich mache bei der Charity-Aktion Anstoß von meinsportradio zusammen mit Fußball-Weltmeister Benedikt Hövedes mit. Hierfür stifte ich auch ein persönliches Nationalmannschafts-T-Shirt von mir, das auch bei Bedarf natürlich auch original signiert wird. Jetzt seid ihr gefragt, ihr kauft am besten so viel Lose, wie ihr wollt. Jedes Los erhöht eure Gewinnchance und die Erlöse fließen in das ambulante Kinder- und Jugendhospiz des südlichen Münsterlands. Und ja, alle, die mitmachen, denen wünsche ich ganz viel Glück dabei und alles Gute. Euer Frankie, ciao.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.